Wir lesen weiter in dem Buch Zoroaster aus dem Leben und Wirken des Wegbereiters in Iran, Folge 41. Nachdem schon manches besprochen worden war, fragte eine Frau: Sage uns, wenn du es darfst, warum muss der Sao Shiant als Kind kommen, wie du einmal sagtest? Ich möchte wohl die Mutter sein, die ihn tragen darf. Aber tausendmal herrlicher fände ich es, wenn er in den Wolken dahergefahren käme, in all seiner Macht. So wird er sich zeigen, wenn er als Weltenrichter vor den Menschen steht. Unsagbar wird seine Herrlichkeit dann sein. Die Menschenherzen aber werden zittern und beben. Sie werden sich neigen und doch wissen, dass damit noch nicht genug getan ist. Majestätisch wird er ihnen erscheinen in seiner Größe, in seiner unbestechlichen Gerechtigkeit. Zoroasters Augen gingen in weite Fernen. Wie ein Seher stand er vor ihnen. So hatte er noch niemals zu den Menschen gesprochen, denn er war entrückt und kündete unbewusst, was er schaute. Die Menschen werden vergehen vor seinem heiligen Angesicht, vor dessen Strahlenglanz niemand bestehen kann. Die aber, die ihm Diener waren und sich mühten, treu zu sein, die wird er selber zu sich rufen. An seiner Seite werden sie durch das Gericht schreiten dürfen, um ihm dann in Glückseligkeit zu dienen, bis in alle Ewigkeit. Wisst ihr, meine Freunde, was ewig bedeutet? Wenn ihr es erfasstet, ihr würdet euch noch viel mehr mühen, mit jedem Gedanken in dem Willen Ahura Mazdas zu bleiben. Auf ewig verworfen oder in Ewigkeit glückselig? Wählet! Einen Augenblick schwieg Zoroaster, ohne indessen aus seiner Entrücktheit zurückzukehren. Wie gebannt lauschten die Menschen, die empfanden, dass sie etwas ganz Großes miterleben durften. Aber, meine Freunde, der Sao Shiant kommt nicht nur als Weltenrichter. Er kommt als der Helfer, denn das bedeutet sein heiliger Name. Helfen kann er aber nur, wenn er weiß, wie uns Menschen zumute ist. Was weiß Ahura Mazda von den Regungen der Menschenseele? Er ist viel zu hoch erhaben dafür. Er weiß nicht, wie Versuchungen und Einflüsterungen an die armen Menschen herantreten. Er kennt wohl die mannigfach verschlungenen Wege der Menschen, aber er weiß nicht, was sie fühlen, während sie auf ihnen schreiten. Der Helfer aber wird es wissen, denn er gibt seinen Platz beim Vater für eine Spanne Zeit auf. Er wird als Kind geboren werden, wie jedes andere Erdenkind. Er schreitet heranwachsend im goldenen Strahl der Gottesgnade und Gottesliebe. Er lebt mit und unter den Menschen, denn nur so kann er ein Wissen von ihren Schwächen und Fehlern bekommen. Er hilft ihnen, er bringt ihnen die vergessene Wahrheit, die verlorene Reinheit. Er, der Helfer, der strahlende Held. Danach wandelt er im goldenen Strahl aufwärts. Der Sao Shiant als Erdenmensch ist nicht mehr. Der Weltenrichter, der Gottessohn, bleibt. Aufatmen schwieg Zoroaster. Sein Antlitz war nach oben gerichtet, als schaue er noch immer das, was er eben gekündet hatte. Die Seelen der Menschen aber waren erfüllt von heiligem Schauer der Ehrfurcht. Aber die Ehrfurcht lag vor Gott auf den Knien, nicht vor dem Menschen, der ihnen eben eine Ahnung des Göttlichen vermittelt hatte. Kein Wort wurde weiter gesprochen an diesem Abend. Schweigend trennten sich die Menschen und nahmen den tiefen Eindruck des Erlebens mit sich in die stille Nacht. Am folgenden Tage litt es Zoroaster nicht inmitten der regsamen Ortschaft. Alle schienen irgendeiner Arbeit nachzugehen, Er allein hatte nichts zu tun. Dabei aber war es ihm Bedürfnis, in Einsamkeit das zu durchdenken, was auch ihm der Abend geschenkt hatte. Mehr als sie alle hatte er erhalten. Er hatte schauen dürfen, und dieses Schauen hatte das Wissen um künftiges Geschehen in ihm vertieft und verstärkt. Daneben hatte er die eigenen Wünsche fast vergessen. Leise schwang das in ihm, was der lichte Bote ihm gekündet, aber es wollte verstummen vor der Herrlichkeit, die seit gestern in seiner Seele lebte. Gegen Abend erst lenkte er seine Schritte wieder der Ortschaft zu. Es kam ihm zum Bewusstsein, dass er den ganzen Tag nicht zu sich genommen hatte. Nun freute er sich auf das Mahl. War dieses auch nicht so fein bereitet wie die Speisen, die er in letzter Zeit vorgesetzt bekommen hatte, so war es doch sauber und nahrhaft. Männer trugen es auf und bedienten die Speisenden, das war so Brauch. Nasim, der Oberste, hatte sich gesorgt, da Zoroaster ganz allein fortgegangen war. Indessen hatte Yadasa ihn beruhigt. Sie wusste, dass er in der Stille Ahura Mazda suchte. Da konnte ihm nichts Übles geschehen. Nach der Mahlzeit suchten alle den heiligen Platz auf. Sie kamen in der gleichen Art wie am Abend vorher. Die Männer einzeln, die Frauen versammelten sich bei Yadasa, um dann in geschlossenem Zuge zum Platz zu ziehen. Ebenso gingen sie nach der Zusammenkunft wieder fort. Wieder sprach Nasim ein kurzes Gebet und bat dann den Gast, ihnen zu erzählen. Er knüpfte an diese Bitte gleich die Frage, ob er auf seinen Fahrten besonders gute Menschen getroffen habe. Zoroaster freute sich, dass er das bejahen konnte. Er erzählte von den Hirten, die verstreut im Gebirge wohnen und deren Seelen zutiefst von ewigen Dingen erfüllt sind. Und von den anderen sprach er in dem schönen Tal der Blüten. Unversehens aber begann er dann von dem Stamm zu reden, bei dem er zuletzt gewesen war. Er schilderte seine Erlebnisse, öfters von Ausrufen der Hörer unterbrochen. Dann kam er auf die armen, verachteten Frauen zu sprechen. Mitleid, Entrüstung, Anteilnahme wogten durcheinander bei denen, die da gespannt lauschten. Besonders die Frauen und Mädchen beklagten das Geschick ihrer Mitschwestern und fragten, ob ihnen gar nicht zu helfen sei. »Deswegen bin ich gekommen«, bekannte Zoroaster. »Ich hoffe, etliche eurer Frauen zu gewinnen, dass sie mit mir ziehen, um das Los der Weiblichkeit zu bessern. Sie müssten eine spanne Zeit dort leben und die Frauen unterweisen, sie durch ihr Beispiel anfeuern und dadurch die Männer zur Achtung zwingen. Nur so kann geholfen werden. Ich selbst stehe machtlos den alten Vorurteilen gegenüber.« Als er schwieg, bewegten mancherlei Gedanken die Hörer. Einige der Frauen und Kinder und Mädchen waren bereit, dieses Opfer zu bringen. Denn es war ein Opfer, die gewohnte Umgebung zu verlassen und die jetzige Sicherheit aufzugeben, um zu einem Volk zu ziehen, dass die Frauen den Tieren gleich achtete. Die Männer waren empört über so viel Rohheit der Sitten bei den anderen. Sie sahen auch ein, dass geholfen werden müsse, aber es kam sie schwer an, gerade ihre Frauen und Töchter entbehren zu sollen. Zoroaster, der alle diese Gedanken sah, wusste, dass er jetzt keine Frage aussprechen dürfe. Er sammelte all seinen Sinnen in einem einzigen Hilferuf zu Ahura Mazda. Danach erhob er sich, denn er hatte heute im Sitzen erzählt. Da merkten sie, dass er ein Gebet sprechen wollte und standen gleichfalls auf. Aber sie reckten die Arme nicht empor, denn es war sein Anliegen, das er vor Gottes Thron niederlegen wollte. Das fühlten sie unbewusst. und er betete mit tiefer Innigkeit: Der Ewige möge seine Kraft in die Herzen senken, dass sie seinen Ruf vernehmen könnten. Er möge diejenigen der Männer und Frauen opferwillig machen, denen er die große herrliche Aufgabe anvertrauen wolle, andere Menschen aus dem Sumpf der Sittenlosigkeit herauszuziehen. Nun sah alles plötzlich ganz anders aus. Wenn es eine für den Höchsten zu wirkende Aufgabe war, dann wollten sie alle mitarbeiten. Keiner wollte zurückbleiben. Er hatte sein Gebet kaum noch beendet, da ertönten von allen Seiten die Anerbieten mitzugehen, die Bitten mitgenommen zu werden. Da sagte er ihnen, dass er nur solche Frauen mitnehmen wolle, die hier für kurze Zeit entbehrlich seien. Solche, die kleine Kinder hätten, müssten sich diesen widmen. Er werde mit Nasim sprechen, danach könne man entscheiden. Einer der Männer wandte ein, besser als mit Nasim zu sprechen sei es, Yadasa zu fragen. Sie wisse, welche Frauen sich für diese Arbeit eignen. Sie kenne sie alle. Man könne nicht die entbehrlichen Frauen an dieses große Werk stellen, wenn sie es vielleicht nicht leisten könnten. Man müsse die nehmen, die Yadasa bezeichne. Wenn eine darunter sei, die kleine Kinder habe, so werde sich Hilfe in der Nachbarschaft finden. Wenn ein Opfer um fremder Menschen willen von Ahura Mazda gefordert werde, so müsse es auch recht und ohne Rücksicht auf die eigene Bequemlichkeit gebracht werden. Diese Rede gefiel allen. Sie jubelten dem Sprecher zu. Zoroaster meinte, alles Weitere gehöre nun wohl auf den anderen Beratungsplatz, den sie zu diesem Zweck morgen aufsuchen wollten. Heute wolle er ihnen noch etwas erzählen. Sie wollten alle am liebsten wieder vom Sao Xiant hören. Das war dem Wegbereiter lieb. Überall, wohin er kam, musste er so viel Schutt aus dem Wege räumen, dass er kaum an das Bereiten kam. Hier durfte er schon aufbauen. Aus voller Seele gab er den Menschen, wonach sie dürsteten. Sie fragten nach dem Zeichen, das er gestickt auf der Brust trug. Einige von ihnen hatten die Ausrufe der Priesterin bei der Feier miterlebt. Sie wussten, dass es das Kreuz der Sao Xiant sei. Die anderen hatten dies von ihnen gehört. Nun wollten sie alle die Bedeutung dieses Zeichens erfahren. Zoroaster sagte ihnen, dass er oftmals darüber nachgesonnen habe. Er habe eine Erklärung gefunden, ob sie die rechte sei, wisse er nicht. Das Kreuz habe 4 gleich lange Arme, die es in die 4 Weltgegenden ausstrecke. Das scheine ihm zu bedeuten, dass der Sao Xiant allen in gleicher Liebe die Arme entgegenstrecke, um ihnen zu helfen. Es sei ganz gleich, wo die Menschen wohnten oder welchem Volk sie angehörten. Er wolle allen helfen. Dass aber zwischen den Armen 4 Strahlen hervorbrächen, das bedeute, dass die Kraft, die dem Zeichen innewohne, so mächtig sei, dass sie sich nicht zurückhalten lasse. Sie müsse herausstrahlen. Das gefiel den Menschen, und sie sannen still dem nach. Da erhob Yadasa ihre Stimme. Sie hatte bisher noch nichts gesprochen als wenige Worte, die Äußeres betrafen. Ihr Antlitz hatte sie gen Himmel gewandt, und Zoroaster schaute gebannt in die Reinheit dieser feinen Züge. »Dieses Zeichen will uns Menschen eine Mahnung sein«, sagte sie mit schwingender Stimme. »Fest auf der Erde sollen wir stehen, die uns geboren«, aber das Haupt soll zum Himmel aufschauen, dem Wohnsitz Ahura Mazdas, aus dem alle Kraft und alles Gute auf uns strömt. Haben wir uns von dort die Kraft geholt, so sollen wir uns in Fürsorge für andere nach den Seiten wenden und mit unserer Liebe alles umfassen, was ihrer bedarf. Aber, ihr Brüder und Schwestern, merket auf das feine Gleichmaß. Alles, soll ebenmäßig sein. So hoch wir gen Himmel streben, so fest sollen wir die Erde ergreifen. Lasset das heilige Maß durch alle eure Sinne, durch alle eure Taten ziehen, so werden auch aus euch Strahlen der Kraft hervorbrechen und in anderen Menschen Flammen entzünden. Da rief ein Jüngling: Yadasa, du deutest das Zeichen für uns Menschen. Siehst du nicht, dass das noch in weit höherem Maße für den Cao Xian zutrifft? Von oben kommt er, nach unten geht er. Liebend neigt er sich den Menschen und breitet ihnen die helfenden Arme entgegen. So sagte das Zeichen jedem etwas anderes, und im Grunde war es doch alles das Gleiche. Zoroaster sprach das letzte Wort dieses Abends, indem er sagte: Wie mit diesem Zeichen, so ist es mit jeder Wahrheit. Jeder Volksstamm deutet sie so, wie er sie sieht. Der eine findet dies, der andere ein anderes Gesetz Ahura Mazdas heraus. So ist es gewollt. Er merkte, dass sie nun erneut etwas zu sagen wünschten, aber er verwies sie auf den folgenden Tag.